Ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Mediennachrichten für den heutigen Mittwoch, den 28. Juni. Und am Mikro steht heute für euch die Jenny. Und nachher werde ich noch jemand anderen neben mir stehen haben. Dann kommt nämlich Alex aus der Redaktion zu mir, der euch auch noch was mitgebracht hat. Wir beide und der Rest der Redaktion haben für euch wieder mal verschiedene Meldungen, die da so aus der Netzgemeinschaft überschwappten, auf der Uhr gehabt. Und welche Themen uns da in der letzten und auch in dieser Woche aktuell beschäftigt haben oder beschäftigen werden, das erfahrt ihr hier. Die Themen Facebook und Hate Speech haben wir in unseren Mediennews in den letzten Wochen ja schon öfters aufgegriffen. Und dabei haben wir vor allem den Blick immer wieder auch auf den Gesetzentwurf zum Netzdurchsuchungsgesetz von Heiko Maas geworfen, der in seiner Vorlage ja mächtig in der Kritik stand und auch steht, weil viele User und auch Experten im Entwurf einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Meinungsfreiheit sehen. Doch ist das Vorgehen von Facebook zur Blockierung von Inhalten offensichtlich schon ohne diesen Gesetzentwurf noch stark optimierungsbedürftig. Global Voices, ein internationales Netzwerk von Bloggern und Bürgerjournalisten, das sich mit der Beobachtung und Dokumentation internationaler Blogs beschäftigt, berichtete da letzte Woche von vermehrten Vorfällen in Myanmar, bei denen Facebook viele Nutzer zu Unrecht zensiert hatte. Die Autoren des Artikels Tan Sin und Pia Steigmüller haben dazu die Stimmen der Facebook-Nutzer in Myanmar abgebildet, deren Posts aus dem Netz genommen wurden, weil sie das Wort Kala enthielten. Obwohl über die Herkunft des Wortes noch immer diskutiert wird, wird es normalerweise dazu verwendet, auf Menschen ostindischer Herkunft zu verweisen oder generell als adjektivisch für indisch benutzt. Facebook zensiert deshalb das Wort Kala als Teil einer Initiative, um das weit verbreitete Problem der Hate Speech in Burma in dem sozialen Netzwerk anzugehen. Denn in den letzten Jahren hat der Aufstieg radikaler nationalistischer Bewegung im Land dem Wort auch eine extrem abwertende Konnotation gegeben. In besonderen Fällen wird das Wort da von Ultranationalisten als Hassrede gegen Muslime verwendet, die eine Minderheit der Bevölkerung in Myanmar darstellen. Das Problem, das sich dabei aber aus dem Versuch, diese Hasssprache in Myanmar zu bekämpfen, ergibt, ist, dass Facebook ohne Rücksicht auf den Kontext der Posts selbst zensiert. So hat das Unternehmen auch eine Menge von sinnvollen Inhalten, die dieses Wort enthielten, gesperrt. Denn das Wort Kala mag zwar normalerweise mit diesem Rassismus in Verbindung gebracht werden, aber das Wort an sich ruft nicht automatisch Hasssprache hervor. Der Kontext ist dahinter wichtig, denn viele Leute haben auch berichtet, dass Posts, in denen sie den Gebrauch des Wortes besprochen haben oder Zweifel zwecks seines Gebrauchs zum Ausdruck gebracht haben, zensiert wurden. Darüber hinaus gibt es wohl auch mehrere burmesische Wörter mit grundverschiedenen Bedeutungen, die aber die gleiche Buchstabenfolge wie Kala haben. Zum Beispiel wird Stuhl auf burmesisch auch Kala Hitang geschrieben, was die gleiche Bedeutung enthält, so wie auch andere Wörter wie Kala Pe, was sowas wie eine Erbse ist, Spalterbse, Kala Oat, Kamel oder Kala Ka, was Vorhang bedeutet. Also verschiedene Bedeutungen. Es gab auch verschiedene Reaktionen auf die Initiative von Facebook und die Kritik lehnte sich dabei doch immer wieder stark heraus und die betrifft die Facebook-Filtersysteme. Denn Facebook löscht dieses Wort Kala nicht manuell, es filtert das Wort automatisch. Und während die Aktion ein starkes Signal an alle senden mag, die Hasssprache verbreiten, ist die Effizienz dieser Strategie nicht lange anhaltend. Denn die Erfahrungen von sozialen Netzwerken in China haben bewiesen, dass die Zensur von Schlagworten oft ein Katz-und-Maus-Spiel wird, wobei die Nutzer sozialer Netzwerke einfach anfangen werden, sich neue Wörter oder alternative Schreibweisen des zensierten Wortes zu suchen, um ihre Ansichten auszudrücken. Es gibt auch Nutzer, die anmerken, Facebook hätte vor dem Beginn der Initiative mehr in Vorbereitung tun sollen, wie zum Beispiel die burmesische Internet-Community, um Rat zu fragen.
Facebook mag eine wohlwollende Absicht haben, Rassismus in Burma durch ihre Plattform zu verringern, aber so funktioniert es nicht. Solche Worte zu zensieren wird nur noch mehr Hass innerhalb der verschiedenen Gemeinschaften bringen. Zudem scheint es, als ob sie dies ohne lokalen Kontext oder technische Unterstützung angefangen haben und so Worte wie Stuhl oder Erbsencurry verboten haben. Sogar als sie herausgefunden haben, dass sie Fehler gemacht haben, versuchten sie nicht, die fälschlich gelöschten Posts zu berichtigen. Wenn sie nur etwas mehr Respekt für die 15 Millionen Nutzer hätten, die ihnen einen großen Umsatz bescheren, wäre das großartig.
Soweit also die Meinungen aus der Community. Der kritische Blick auf Facebook-Filter bleibt also geschärft. Und was Vorfälle wie diese auch zeigen, ist, dass Erscheinungen wie Hate Speech nur dann effektiv bekämpft werden können, wenn sie alleinig zensiert werden und nicht nur eine fast willkürlich wirkende Zensur von aus dem Zusammenhang gerissenen Reizwörtern erfolgt. Wir bleiben bei der Zensur, aber bewegen wir uns von Myanmar jetzt ein ganzes Stück weiter nordwestlich auf der Weltkarte. Und zwar schauen wir da in die Türkei. Dort werden nun seit über einem Monat schon Inhalte auf dem Crowdsourcing-Prinzip basierenden Enzyklopädie Wikipedia gesperrt. Es ist bestimmt nicht nötig zu erwähnen, dass damit den Nutzern der Zugang zu einer äußerst populären Seite, die da als Lieferant umfangreicher Informationsstrukturen gilt, verwehrt wird. Vor allem Studenten und Reporter wehren sich gegen die Sperrung. Und obwohl viele Internetnutzer es bereits gewohnt sind, Umgehungswerkzeuge für blockierte Webseiten zu verwenden, fallen doch die meisten gewöhnlichen Wikipedia-Nutzer nicht in diese Kategorie. Die Türkei sperrt bereits seit 2008 Artikel von Wikipedia und so wie kürzlich in einem Bericht des Bergmann-Klein-Center for Internet and Society an der Harvard University geschildert wurde, finden auch diese regelmäßigen Blockierungen des Internets dort schon seit 2007 statt. Nach China ist die Türkei damit das zweitbekannteste Land der Welt, wenn es um die massive Zensur von Wikipedia geht. Und während die Plattform weiterhin gesperrt bleibt, haben sich die Nutzer eine weitere Strategie zur Umgehung dieser Zensur überlegt. Es sind mehrere Mirror-Seiten, also Seiten, die den Inhalt von Wikipedia spiegeln und dabei häufig aktualisiert werden müssen, aufgetaucht. Eine weitere Lösung kam vom IPFS, dem Interplanetary File System.
Nachdem wir die Nachrichten über die Sperrung von Wikipedia gehört haben, setzten wir alles daran, Snapshots von Wikipedia auf die IPFS-Plattform abzulegen. So besteht die Möglichkeit, die Inhalte auf dezentralisierte und verteilte Weise zu lesen. Dies kann den Nutzern helfen, um zumindest alle Wikipedia-Inhalte anzusehen, auch wenn sie die Website wikipedia.org selbst nicht erreichen können.
Die Plattform IPF legte also alle türkischen Wikipedia-Seiten auf sein dezentralisiertes Peer-to-Peer-Netzwerk ab. Peer-to-Peer-Netzwerke sind übrigens Rechnernetzwerke, bei denen alle Rechner im Netz gleichberechtigt zusammenarbeiten. Das bedeutet dann, dass jeder Rechner anderen Rechnern Funktionen und Dienstleistungen anbieten und andererseits von anderen Rechnern angebotene Funktionen, Ressourcen, Dienstleistungen und Dateien nutzen kann. Dieses System hat den Vorteil, dass es sich nicht auf die Domains des Wikis selbst stützt, sodass die Inhalte zumindest auf dieser Seite des IPFS abrufbar sind. Es handelt sich dabei aber, wie gesagt, auch nur um Screenshots und keine dynamischen Versionen der eigentlichen Seite, sodass sich Änderungen auf den Wiki-Seiten allerhöchstens verzögert in neuen Screenshots wiederfinden könnten. Und gesetzlich verboten ist der Zugriff auf das Ganze ja trotzdem und damit für die Nutzer auch nicht ohne ein gewisses Risiko. Auch die Wikimedia Foundation, die hinter Wikipedia steht, unternahm übrigens Versuche, um die Sperre zu umgehen. Zum Beispiel wäre da zu nennen Christian Consoni von Wikimedia Italien. Der hat sowohl eine Mirror-Seite von Wikipedia als auch ein Wikimirror, ein Open-Source-Projekt, das jeder nutzen kann, um diese ähnlichen Mirror-Seiten zu hosten, ins Leben gerufen, wenn da im jeweiligen Land Wikipedia gesperrt wird. Die Versuche der weltweiten Netzgemeinschaft zeigen hier also die Solidarität zu den Nutzern aus der Türkei und setzen damit auch ein Zeichen, das eine internationale Kritik an den Verhältnissen der Erdogan-Regierung wiedergibt. Trotzdem bleibt die Lage in der Türkei verheerend und der Gefahr für Nutzer auf gesetzlich verbotene Inhalte zuzugreifen ist durch die bloße Möglichkeit dazu natürlich auch nicht gebannt. Und wie ihr bereits gehört habt und ich auch zu Anfang der Medien-News angekündigt habe, sind wir heute hier zu zweit in den Medien-News, aber bisher habe ich hier eigentlich eher das Wort gehabt. Dabei hat Alex auch eine Ankündigung zu einer Veranstaltung für euch, die in Halle stattfindet. Was ist denn da Sache?
Good Bot oder Bad Bot, so heißt eine Veranstaltung, die heute Abend in den Frankischen Stiftungen stattfinden soll. Doch was hat es eigentlich mit diesen sogenannten Bots auf sich? Im Grunde genommen sind Bots etwas für uns ganz Normales. Sie bilden die Grundlage für das Internet, zumindest so wie wir es kennen. Ein Beispiel dafür ist Google. 90% des Traffics, welches Google produziert, sind durch Bots initiiert. Das heißt, damit Google als Suchmaschine neue Webseiten findet und diese bewerten kann, wie wichtig diese sind, besuchen Bots jeden Tag Milliarden von Webseiten, um diese zu tracken und zu schauen, was auf diesen denn überhaupt gemacht wird. Bots sind also überall im Netz zu finden und bieten die Grundlage für viele Technologien, die wir im Alltag auch nutzen. Doch die Veranstaltung Good Bots, Bad Bots bezieht sich nicht auf die Bots im Allgemeinen. Sie will eine Debatte über eine spezielle Gruppe von Bots aufmachen. Diese Bots werden als sogenannte Social Bots bezeichnet. Social Bots sind ziemlich intelligente Mini-Programme, die bei sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Co. Scheinpersönlichkeiten generieren und mithilfe dieser Fake-Accounts das rege Treiben in den Netzwerken mitgestalten. Doch was können diese Mini-Programme eigentlich? Der Politikberater und Blogger Martin Fuchs erklärt uns das etwas genauer.
Im Grunde können Social Bots eigentlich alles, was Menschen auch können. Also es ist natürlich dann immer der Schwierigkeitsgrad oder die Mittel, die man zur Verfügung hat, wie gut ein Social Bot ist. Ganz einfache Social Bots können zum Beispiel nur andere Tweets retweeten oder können nur auf bestimmte Keywords, die man hat, aufspringen und dann darauf antworten. Es gibt so einen Social Bot, der beobachtet wurde bei Klimaleugnern in den USA. Jeder, der quasi zum Klimawandel getwittert hat, hat automatisch von einem Social Bot Account einen Tweet bekommen, in dem gesagt wurde, es gibt keinen Klimawandel, hier ist die Studie, Link. Das ist ein sehr einfacher Bot, der einfach auf ein bestimmtes Wort reagiert und dann antwortet. Der kann dann keine Gespräche führen. Es gibt aber sehr intelligente Social Bots, die können durchaus sehr philosophisch und auch intellektuell hochtrabende Gespräche führen, weil sie einfach gut gefüttert wurden, den Deep Learning Mechanismen dahinter stehen, künstliche Intelligenz dann auch nutzen, die, wo man nicht mehr unterscheiden kann, ob das jetzt das Gespräch ein Mensch führt oder ein Computerprogramm an der Stelle. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Technologien.
Social Bots versuchen also, demokratische Diskurse zu unterbinden. Martin Fuchs sprach gerade das Beispiel mit dem Hashtag Klimawandel an, bei dem Social Bots automatisch dieses Hashtag kapern und ein Meinungsbild im jeweiligen Netzwerk entstehen lassen, welches der Realität nicht nahe kommt. Dies ist keine Seltenheit, denn diese Social Bots verbreiten oft in Kommentarspalten oder Hashtags sinnlose Inhalte und halten echte Nutzer davon ab, bei Inhalten mitzudiskutieren. Ein weiteres Beispiel wäre die Bewertung von Produkten im Netz. Social Bots bewerten ein Produkt im Internet als sehr gut und werden somit werbewirksam nützlich für Unternehmen. Des Weiteren gibt es Social Bots, die sich als Follower oder vermeintliche Freunde an das eigene Profil, zum Beispiel bei Facebook oder bei dem Twitter-Account, anheften, um dieses regelmäßig zu scannen. Die größte Gefahr liegt jedoch dabei, wenn man Social Bots für Propagandazwecke benutzt, um politische und gesellschaftliche Diskurse zu beeinflussen. Wirklich herauszufinden, wer für die Social Bots verantwortlich ist, ist so gut wie nicht möglich. Das liegt auch vor allem daran, wie Social Bots eigentlich entstehen.
Der Auftraggeber, egal wo er sitzt auf der Welt, sagt, er wird das haben, beauftragt das bei einem Programmierer, das ist vielleicht in Tel Aviv, und damit die Profile real aussehen, zieht er sich die Foto- und Fotodatenbank aus Bangkok, die er billig kaufen kann. Da hat er dann 50.000 Fotos von Thailändern, die werden die Profilbilder, die Profilbeschreibung zieht er sich aus anderen Tweets und anderen Nutzern, die er mal zu sich ausgesucht hat, raus, und die wird dann umformuliert leicht und wird automatisch quasi Texte geschrieben, die auf Grundlage dieser Basis ist, vielleicht von, sagen wir mal, US-amerikanischen Nutzern. Und die Namen, die sucht er sich dann aus einer Healthcare-Datenbank von Großbritannien raus, wo es 55 Millionen Namen gibt, die man sehr, sehr leicht runterladen kann, die man einfach nehmen kann und dann einfach bestücken kann zu den Accounts. Das heißt, es ist ein komplett globales Business, wo man überhaupt nicht mehr dann sagen kann, okay, wer ist denn der Ersteller, wo kommt es her, wo ist es eingespeist, das ist extrem schwer nachzuweisen. So, und das macht es dann auch so gefährlich, wie dieser Dopingspruch dann auch zeigt, dass man irgendwie weiß, es gibt ja Effekte und es gibt ja irgendwie auch Wirkungsmechanismen, aber wer es gemacht hat und von wo es kommt, das ist, glaube ich, fast noch die größte Gefahr, dass man so eine Unsicherheit quasi generiert, weil es könnte ja jeder gewesen sein und von welcher Ecke es kommt, dass nicht mal die Zuordnung realisiert werden kann.
Doch sind Social Bots jetzt good or bad? Was sicher ist, ist, dass sie eine neue Herausforderung für die Meinungsbildung sind. In welchem Ausmaß jetzt der Einzelne von Social Bots beeinflusst wird, ist eine Frage, die ich zumindest mit gering beantworten würde. Denn schließlich sind wir eigenständige Menschen, die sich nicht nur auf Facebook oder Twitter und Co. von diesen Social Bots beeinflussen lassen. Wir ziehen unsere Informationen ja auch aus vielen anderen Medien. Doch wer sich mit dem Thema der kleinen Minibots genauer beschäftigen will, der kann heute Abend ab 19 Uhr Oktober in den frankischen Stiftungen eine Debatte mit der Headline Good Bots oder Bad Bots anhören. Dazu eingeladen ist die Gründerin Tabea Wilke von Bots Watch, Sebastian Striegel vom Bündnis 90 Die Grünen und Justus Klaus. Er ist Aktivist im Berliner Peng-Kollektiv. Das Ganze wird dann von Dr. Michael Kolkmann moderiert. Die Debatte soll der Frage nachgehen, wie Social Bots die gesellschaftliche Meinungsbildung beeinflussen können, was der Einsatz von virtuellen Identitäten für die demokratische Streitkultur bedeutet und wie wir kreativ mit dem Phänomen der Social Bots in einer vernetzten Welt umgehen können. Also ab 19 Uhr in den Frankischen Stiftungen hier in Halle an der Saale.
Damit danke ich Alex für diesen Veranstaltungstipp. Und das war's auch schon mit den Mediennews für diese Woche. Die hört ihr hier jede Woche in den tagesaktuellen Magazinen. Ansonsten findet ihr die Mediennews auch auf unserer Seite unter radiokorax.de. Mit dem Hinweis gebe ich jetzt aber wieder ab ins tagesaktuelle Magazin. Bis nächste Woche.